Willkommen zur Ausgabe 388 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der fröhlich grinsende Michael. Also ich glaube, dass er fröhlich grinst, weil ich sehe aufgrund der Tatsache, dass mir die Sonne voll ins Gesicht scheint, nur einen schwarzen Schatten von ihm.
Ja, dafür sehe ich dein goldenes Antlitz im Schein des Morgensterns. Das ist so romantisch. Wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen Probleme mit unserem Mixer hier hatten, dass es so geknistert hat, wenn wir an dem einen USB-Port unseres Notebooks hier reingehen. Wir hatten übrigens noch ein anderes Problem, das wir schon ein bisschen länger hatten, nämlich, dass aus irgendeinem Grund der Pegel niedriger war als vorher. Das heißt, ich musste immer die Tonspuren so ein bisschen hochpumpen, hinterher im Editor. Und das ist dann plötzlich irgendwie auf einmal passiert. Und ich stelle fest, der andere USB-Port, also der nicht knisternde, hat auch dieses Problem nicht.
Ja, also vielleicht hast du ein Hardware-Problem.
Ich verstehe nicht, ich will gar nicht wissen, was das Problem hier ist. Ja, ich will auch gar nicht weiter da irgendwie nachforschen oder sowas. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Es funktioniert, es knistert nicht, wir haben den richtigen Pegel. Es ist alles gut.
Das ist doch super schön. Da könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen, die nicht ganz so pickepacke voll ist.
Ja, heute ist ein bisschen weniger News. Wir haben tatsächlich nur ein paar News gefunden diese Woche. Anscheinend rüsten sich alle Leute so vor den Sommer jetzt noch. Es kommt allerdings auch die UK Games Expo, die ist demnächst. Und da könnte ich auch vorstellen, dass wir ein paar Leute vielleicht die Sachen zurückhalten.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
UK Games Expo halt, wo wir übrigens mal hinfahren wollten.
Ja, aber wir hatten gesagt, dass wir das dieses Jahr noch nicht schaffen, weil Heirat und das uns für nächstes Jahr überlegen.
Genau, nächstes Jahr könnte sein, dass wir da hinfahren und das mal angucken, weil ganz viele Sachen kommen nämlich zur UK Games Expo raus und sind so ähnlich wie bei der Gen Con dann da zum ersten Mal verfügbar und da werden dann nur so ein paar Exemplare hingekarrt. Ich meine, das haben wir beim Berlin Con auch, ja. Aber da ist es natürlich noch ein bisschen internationaler, würde ich sagen.
Ja, die Herausforderung dabei ist, es würde am meisten Sinn machen, wenn wir mit dem Auto hinfahren.
Nee.
Weil dann könnte man Brettspiele mitnehmen. Lass mich doch mal fertig erzählen. Aber die haben da ja den schittigen Linksverkehr.
Ja.
Und ich habe mich zwar schon mit Linksverkehr 2-3 Mal rumgeschlagen und komme damit ganz gut zurecht, aber nur mit einem Auto, das auch für Linksverkehr gemacht ist. Ich werde auf gar keinen Fall mit einem für den Rechtsverkehr ausgelegten Auto im Linksverkehr rumfahren. Das geht gar nicht. Also da müssen wir dann noch genau überlegen, wie wir das dann machen.
Das würde bedeuten, dass ich erstens bei dir im Auto sitzen muss, weil ich weigere mich da, ja, und du dann irgendwie den Linksverkehr fährst, da kriege ich schon den absoluten Grusel, ja, so falsch rum in den Kreisel fahren und so. Und dann sitze ich auch noch auf der Fahrerseite sozusagen, ja, ohne Lenkrad.
Ja.
Nee.
Ihr seht, womit ich mich rumschlagen muss.
Nee. Da bin ich dagegen.
Dann müssen wir fliegen und dann, weiß ich nicht.
Wie ist das eigentlich in Irland? Fahren die da auf der richtigen Seite?
Nein, da fahren die auch auf der falschen Seite.
Oh.
Ich bin in Irland Auto gefahren, aber eben mit einem Mietwagen, wo das Auto für den Verkehr richtig rum war.
Aber die sind doch EU, kann man das nicht mal mit so einer EU-Vorschrift ändern?
Nein.
Manu.
Ich bin in Neuseeland Auto gefahren, die fahren auch auf der falschen Straßenseite. Und die Australier übrigens auch. Da bin ich aber nicht Auto gefahren, weil er hatte keinen internationalen Führerschein dabei.
In Indien fahren die auch auf der falschen Straßenseite, aber da fällt es nicht so auf.
Ja, gut, die Inder.
Weil die einfach fahren, wie es passt.
Ja, Kanada fährt auf der richtigen Straßenseite, glaube ich, ja.
Ja, Kanada fährt, ja, das haben wir ja, das wäre mir aufgefallen.
Ja, ja,
sag ich mal.
Ich sag ja nur, ja,
auch wenn die Commonwealth sind.
Ich verstehe das nicht so richtig mit wann, wenn man zum Commonwealth gehört, man auch den komischen Verkehr hat und wann nicht. Und ich meine, die Inder gehören ja gar nicht mehr zum Commonwealth und tun es trotzdem noch.
Ja, und Irland gehört auch nicht zum Commonwealth, oder? Glaube ich. Nur Nordirland oder so. Aber ich kenne mich da nicht so aus, ehrlich gesagt.
Aber jetzt stell dir das mal vor, ne? Du bist in Irland und willst rüber nach Nordirland und dann musst du die Straßenseite wechseln, das wäre ja völlig krank.
Ja gut, das haben die Briten sich selbst ausgesucht, ne?
Wie dem auch sei. Also jedenfalls, ich kann eigentlich ganz gut Linksverkehr fahren.
Das behauptest du.
Hallo? Ich bin 45 Tage in Neuseeland unfallfrei Auto gefahren, auf der linken Straßenseite.
Ja, und da war ich auch nicht dabei und hab gegrischen auf dem Beifahrersitz.
Und ich bin in Irland rumgefahren. Ich habe nur einen Spiegel einmal touchiert am ersten Tag. Mehr ist nicht passiert. Ja, musste mich erst daran gewöhnen, dass jetzt auf einmal auf meiner Seite die Spiegel sind.
Ich sehe gerade so im geistigen Auge, dass du falsch rum in den Kreisverkehr rein, also falsch in beiden Seiten sozusagen.
Nein, falsch in den Kreisverkehr fahre ich nicht, weil ich bin ja Linkshänderin. Endlich richtig rum in den Kreisverkehr fahren.
Oh Gott. Mach mal den Werbehinweis.
Okay, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, wir haben gerade übrigens 2 Folgen Battlestar Galactica geguckt, weil morgen Abend bei unserem Spieleabend spielen wir Battlestar Galactica und da werden wir vielleicht auch nochmal im Podcast drüber berichten, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ich habe das vor ungefähr... Ich würde sagen, 10 Jahren oder so hatte ich da eine ständige Spielgruppe, die jede Woche Battlestar Galactica gespielt hat, aber ich habe mittlerweile alle Regeln wieder vergessen. Das ist ja so ein schönes semi-kooperatives Spiel, aber man muss bei diesem Spiel auch, man muss ein bisschen in der Lore drin sein, ja? Man muss ein bisschen verstehen, was es geht dabei.
Man muss wissen, was Zylonen sind und Michael hatte Angst, ich könnte es vergessen haben.
Genau, deswegen haben wir ein paar Folgen geguckt. Und wenn ich mal irgendwie Geld brauche für das Finanzieren des Studiums von der Emma oder so, von meiner Nichte, dann werde ich dieses Battlestar Galactica inklusive der 2 Erweiterungen verkaufen auf eBay und werde damit dann irgendwie reich werden, glaube ich.
Wir behalten das Spiel natürlich. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Michael sich von so einem Schätzchen jemals trennt.
Ja, morgen wird auf jeden Fall, die Getränke werden aufs Beistelltischchen gestellt.
Ah Mist, wir haben vergessen, die Handschuhe zu kaufen. Wir müssen noch Samthandschuhe kaufen. Die
Handschuhe brauchen wir noch. Ja, gut, ich würde sagen, wir steigen mal in unsere News ein für diese Woche, bevor wir hier noch weiter einen Lava-Podcast draus machen. Die erste News ist, da geht es um Duell um Cardia. Das bekommt nämlich eine Neuauflage mit einem geänderten Design, wobei nicht so richtig klar ist, ob auch das Kartenrückseitendesign anders sein wird und damit inkompatibel zu den bestehenden Erweiterungen, zumindest zu der Erweiterung, die gerade rauskommt. Ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird und dass vielleicht nur die Box geändert wurde. Auf jeden Fall kommt ein neues Boxart raus. Und dazu gibt es dann auch nochmal eine Erweiterung. Das ist dann tatsächlich die 2. Erweiterung, die im Herbst kommt. Und zwar heißt sie Flut und Sturm. Und die 1. Erweiterung, das habe ich vielleicht ein bisschen verwirrend erzählt, die 1. Erweiterung kommt jetzt dieser Tage raus, im April, und nennt sich Wächter der Wildnis.
Sehr gut. Ich war schon gerade im Begriff, verwirrt zu werden.
Ja. Das war jetzt ein bisschen durch die Brust ins Auge.
Also wir haben Duell um Cardia, jetzt demnächst kommt die 1. Erweiterung mit Wächter der Wildnis und im Herbst kommt dann nochmal eine 2. Erweiterung.
Flut und Sturm.
Und welche hat dann jetzt das neue Design? Schon die 1. oder erst die 2.?
Es kommt eine neue Basisbox im Herbst.
Ah, okay. Also im Herbst kommt nicht nur eine 2. Erweiterung, sondern auch eine neue Basisbox.
Genau, mit einem neuen Design und vielleicht auch geänderten Karten, das wissen wir alles noch nicht. Ja. Aber diesmal da auf jeden Fall für 6 Spieler, würde ich sagen.
Da fragt man sich dann doch jetzt im Ernst.
Nein, das war jetzt ein kleiner Scherz.
Verwirre mich hier. Wenn ich jetzt eine 1. Erweiterung rausbringe zu dem Basisspiel und weiß, dass ich im 2. Halbjahr oder beziehungsweise im Herbst eine 2. Erweiterung und eine neue Basisbox rausbringe und das wäre nicht alles kompatibel miteinander.
Das wäre ziemlich blöd.
Warum würde ich dann jetzt noch mit dem alten Design eine 1. Erweiterung rausbringen?
Damit das man die Leute dazu bringt, die ganzen Sachen nochmal zu kaufen.
Das macht wenig, bis gar keinen
Sinn.
Das
traue ich selbst Asmodee nicht zu.
Ja, also und ich glaube, also sie haben sich mit dem 4-Spieler für Cardia, Duell um Cardia, wo das Spiel Duell heißt, ja schon sehr weit aus dem Fenster gelegt. Also jetzt zu sagen, das wären 6 Spieler, das wäre
ja wirklich... Das war ein Scherz von mir.
Ja, aber das wäre doch der... Vielleicht haben sie ja in der Erweiterung was gemacht, damit man es dann tatsächlich ab 6 Spieler spielt.
Du meinst, ist das ein Aufkleber von drauf, jetzt für 5 und 6 Spieler.
Ja, Erweiterung für den 5. und 6. Spieler.
Naja, wir werden es sehen. Ja, also wenn ihr Duell um Cardia cool findet, ich meine, es ist ein schönes Spiel, ja, aber dieses 4-Spieler-Ding ist echt ein Knaller.
Naja. Ja, also ihr merkt schon, wir haben heute beide einen Clown verschluckt und sind hier nicht so ganz ernsthaft unterwegs. Seht es uns bitte nach.
Ja. Dann wird, wir hatten ja gerade über die UK Games Expo gesprochen, da kommt ein neues Spiel von Matago auf den Markt und zwar Star Trek Space Hunt. Star Trek Spiele sind ja rar gesät, sag ich jetzt mal, wohingegen bei Star Wars Spielen ist irgendwie, da kannst du einen ganzen Laden aufmachen von.
Ja.
Und Star Trek Space Hunt ist eine Variante von Captain Sona. Wer Captain Sona nicht kennt, das ist ein Spiel, das schon ein paar Jahre älter ist, da gibt es auch eine Familienvariante von. Und das ist so ein hochgradiges Teamspiel, wo jeder einen, also im Original Captain Sona war es so, 2 U-Boote kämpfen gegeneinander und das sind quasi 2 Teams mit bis zu, ich glaube, 8 Leuten.
Mhm.
Und in jedem Team übernimmt jeder Spieler eine andere Aufgabe in diesem U-Boot. Der eine ist der Captain, der nächste der Navigator, der dritte der Waffenoffizier und so weiter. Und die müssen sich koordinieren. Das Ganze ist so ein bisschen wie Schiffe versenken.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch einen, der den Eimer schwingt, um das Wasser aus dem Schiff zu schaufeln. Ja.
Das Ganze ist so ein bisschen wie Schiffe versenken auf Steroiden. Und das ist ein Partyspiel, aber es ist schon relativ komplex. Also das Original Captain Sonar hat schon eine gewisse Komplexität, da muss man schon ein bisschen mit sich beschäftigen. Mhm. Aber dann macht es echt viel Spaß, wenn man dann auf beiden Seiten eines Tisches sitzt. Ich habe das auch mit 8 Leuten mal gespielt. Und dann muss man halt so koordinieren. Dann gibt es den Funkoffizier, der hört die anderen ab. Ja, also der hört, was die anderen so untereinander reden und versucht rauszufinden, wo sie gerade sind zum Beispiel. Hat ein paar lustige Aspekte und davon gibt es eine Familienvariante, die kam ein paar Jahre später auf den Markt. Die ist ein bisschen einfacher. Und jetzt kommt Star Trek Space Hunt, was das Ganze in Star Trek-Universum verbringt. Und das hier soll noch mal einfacher sein. Und das finde ich ja wieder ein bisschen doof. Also ich hätte es jetzt mal erwartet, dass es irgendwie das Original ist.
Ja, oder vielleicht auch noch eine Schippe drauflegt oder so.
Ja, das hier ist 2 gegen 2. Also ein Captain und ein erster Offizier gegen einen anderen Captain und einen ersten Offizier. Und lustig finde ich auch, man ist entweder die Föderation oder die Gegner. Es gibt keine Bezeichnung für die Gegner. Die Gegner sind
Romulaner,
Klingonen, irgendwas.
Ferengi.
Also auf den Bildern, die es gibt vom Material, sieht man so ein paar Sachen, aber es ist anscheinend nicht so richtig festgelegt, was die sind. Also entweder sind da mehrere Optionen drin oder es wird einfach gesagt, das sind irgendwelche Gegner. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Naja.
Ja, was ich besonders schwierig daran finde, ja, okay, ich habe Star Trek geguckt und ich weiß, dass es da regelmäßig auch zu Kämpfen und teilweise auch zu epischen Schlachten kommt, aber eigentlich sind wir doch ein Forschungsschiff und wollen Frieden in die Welt tragen, beziehungsweise ins Weltall tragen und Appeasement betreiben, ja, und kämpfen.
Das ist in der Star Trek Brettspiel-Bubble noch nicht angekommen. Alle Star Trek-Spiele, die ich bis kenne, also fast alle, nicht alle, aber fast alle, sind solche taktischen Wargames mehr oder weniger.
Ja, wir brauchen ja dringend mal ein Star Trek-Spiel, das den Forschungsaspekt und den Friedensaspekt vorantreibt.
Es gibt ein sehr schönes Spiel, das haben wir auch im Regal, das ist schon sehr alt und ist auch, glaube ich, nicht mehr zu bekommen, von Rainer Knizia, Star Trek Expeditions. Da spielt man quasi so Mini-Episoden durch. Das ist relativ cool gemacht.
Okay.
Und da geht es tatsächlich nicht nur um Kampf, sondern da muss man Entscheidungen treffen. Ja, auf jeden Fall, das hier ist eine vereinfachte Version von Captain Sonar. Ich bin da, als ich es gesehen habe, ich gedacht, oh super, das ist ja eine coole Idee. Ja? Mal so richtig fühlen wie ein Captain von einem Föderationsraumschiff. Aber dann, ja nee, es sind nur 2 Leute. Der eine bewegt das Schiff und schaltet irgendwelche Knöpfe ein und der andere findet raus, wo das andere Schiff ist und bestimmt die Koordinaten. Das ist es. Das fand ich dann wieder so, das ist auch ab 8 Jahren. Also
das ist ja so ein bisschen underwhelming.
Ja.
Also, ich hatte mich so gefreut, dass ich das Cover gesehen habe und ich kenne ja Sonar Captains nicht, deswegen habe ich gedacht, oh cool, ein Star Trek Spiel und habe dir das gleich unter die Nase gehalten und kriegte nur von dir gesagt, ja, habe ich schon aufgenommen und weiß nicht.
Ja, wir sind hier, diese Woche ist irgendwie die Woche der Adaptionen, denn unsere nächste News geht um ein Spiel, ein neues Spiel von Michael Menzel. Das ist derjenige, der die Legenden von Andor gemacht hat, was ja super, super populär ist.
Mhm.
Ich finde es nur so halb gut, also ich finde das Spiel ist ganz okay, aber ich finde, mein Bruder ist der totale Fan von Legenden von Andor. Ich glaube, der hat alles davon. Ne? Ich habe das ein paar Mal gespielt, also ich habe es tatsächlich ein paar Mal gespielt und ich fand es damals nicht so dolle und es hing wesentlich daran, dass ich als D&D und Rollenspieler die Story und den Background von dem Ganzen ein bisschen albern fand. Also es ist halt so eine Märchen-Fantasy-Welt, so mit allen Klischees, die man sich so vorstellen kann.
Ja, also wenn ich dir von deinen Berichten immer so zuhöre, dann denke ich, ist dein Hauptproblem tatsächlich, dass du halt durch die Rollenspiele und auch dem, was du liest, halt wirklich sehr tief in High Fantasy drinsteckst und auch viele Fantasy-Stereotype oder Themen einfach kennst. Und in den Legenden von Andor halt tatsächlich so die Baseline da bedient wird. Ja. Was für dich halt einfach sehr langweilig, weil nicht innovativ oder neu irgendwie ist.
Es ist natürlich, seitdem ich das ausprobiert habe, ich habe nur das Basisspiel ausprobiert. Da hatte ich mal vor ganz, ganz vielen Jahren ein Rezensionsexemplar bekommen. Es kann durchaus sein, dass da mittlerweile deutlich mehr passiert ist und da gibt es ja auch jede Menge Erweiterungen und sowas. Aber gut, aber warum reden wir eigentlich über Andor? Denn wir reden eigentlich über ein ganz anderes Spiel.
Weil
ein Michael Menzel macht bei Cosmos ein neues Spiel für den Herbst und zwar Batman Gotham City Crimes. Es ist tatsächlich ein vollwertiges Batman-Spiel mit DC-Lizenz und das sieht von der Beschreibung her sieht das für mich aus wie ein Andor mit Batman.
Ja, was man jetzt leider nicht so wirklich verifizieren kann, weil man hat nicht viel mehr als die Beschreibung. Ich habe noch nicht wirklich Bilder davon gesehen.
Ja.
Die würden es dann ja final belegen, ob es das gleiche Spielsystem und die gleiche Mechanik ist.
Ist auf jeden Fall ein Kampagnenspiel und es gibt mehrere Kapitel. Das erste Kapitel ist das Einstiegsabenteuer. Das ist dann auch gleichzeitig die Spielanleitung. Das heißt, es gibt einen einfachen Einstieg.
Ein geführtes Einsteigen.
Genau. Das Ganze ist ab 10 Jahren für 2 bis 4 Spieler. Also das passt alles auch so ein bisschen zu Andor dazu. Man muss im Team spielen, also es ist kooperativ und ja, und das Ganze spielt halt in Gotham City. Der Preis ist 50 Euro, das finde ich für ein Familienspiel, vor allen Dingen mit der Optik, finde ich das schon ganz schön krass, aber anscheinend ist auch viel Material drin.
Was wir wieder nicht belegen können, weil keine Bilder.
Genau, und es kommt auch im Herbst raus.
Kosmos, ich hoffe, ihr hört mich, macht mehr Bilder vom Spielcontent.
Vielleicht gibt es da noch nicht so viel zu zeigen, naja, egal. Dann haben wir eine schöne Nachricht bekommen von Flamecraft. Da gibt es jetzt die Flamecraft Digital Version, also die digitale Version für PCs. Die kann man jetzt auf Steam wishlisten zumindest mal. Es gibt noch keinen Preis, es gibt auch noch kein Veröffentlichungsdatum. Das Ganze sieht verdammt gut aus, muss ich sagen. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt und so. Also wirklich, das sieht wirklich echt Premium aus. Die ganzen Animationen und so weiter. Sie haben die Drachen animiert und so diese tollen Illustrationen, die Flamecraft ja hat. Sind alle animiert worden und so, es ist richtig, richtig schön. Und das Ganze ist von Monster Couch. Das ist ein Entwickler, der auch zum Beispiel die Wingspan-Digitalversion oder die Calico-Digitalversion gemacht hat. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und da sowohl Wingspan als auch Calico auch für Mobilplattformen rausgekommen ist, zumindest für Switch, gehe ich davon aus, dass es das Flamecraft Digital auch für Switch geben wird. Gibt es allerdings auch noch keine Infos zu. Im Moment ist es nur für PC angekündigt.
Okay.
Ja, wir haben euch den Link mal reingetan, in die Beschreibung könnt ihr mal selbst reingucken in die Videos, die da sind. Das sieht wirklich, wirklich cool aus. Ja, dann gibt es eine Nachricht von Greater Than Games. Das ist ein Spielepublisher, der ganz lange Zeit übernommen wurde von der Flat River Group. Die haben Greater Than Games übernommen und zwar in 2021. Und jetzt hat sich das Ganze wieder getrennt und Greater Than Games ist wieder an die Originalgründer zurückgegangen. Woher kennt man Greater Than Games? Die sind die Publisher von Sentinels of the Multiverse. Das ist so ein Living Card Game, wo es ganz, ganz viele Erweiterungen für gibt und spielt in so einer Comicwelt. Und die bringen auch, glaube ich, selbst Comics raus. Also das ist nicht nur ein reiner Boardgame-Publisher, sondern die bringen auch Comics raus. Und die Originalgründer haben ein Studio gegründet, das die Digitalversion davon gemacht hat. Und die haben das jetzt wieder zurückgekauft von Flat River Group. Und zwar ist das Handle Labra Games. Ja, das sind die Originalgründer und die haben das jetzt alles übernommen wieder. Und damit geht Greater Than Games wieder zurück an die Gründer.
Okay. Ich kenne das alles nicht.
Ja. Also Sentinels of the Multiverse ist, glaube ich, auch so ein Spartending. Ist halt Hardcore-Comic-Zeug. Und,
ja, okay, in der Comic-Welt war ich überhaupt nie drin. Ja, also abgesehen, dass ich mal lustige Taschenbuch gelesen habe und vielleicht ein Yps-Heft, bin ich nicht wirklich in der Comic-Welt drin.
Ja. Die Golden Geek Awards wurden vergeben. Das ist der Preis von Boardgame Geek. Der ist sogar ziemlich renommiert. Ja, und da wird halt jedes Jahr ein Preis vergeben in verschiedenen Kategorien. Wir gehen da gleich mal drüber. Und da muss man ein bisschen aufpassen, der heißt nämlich Golden Geek Awards 2025, weil das dann für das Jahr 2025 ist. Also die nennen das immer für das Jahr, in das sie zurückblicken sozusagen. Ja, das beste Zwei-Spieler-Spiel in 2025 hat gewonnen, Toy Battle.
Ja, jetzt strahlt Michael mich an, weil er wollte das unbedingt haben und ich so, oh, ich weiß ja nicht. Und jetzt fühlt er sich bestätigt.
Also, wir haben ja, das haben wir vielleicht euch noch gar nicht erzählt, wir wollen dieses Jahr keinen Orakel machen für das Spiel des Jahres, für die Nominierungen, die ja nächste Woche rauskommen.
Genau, da müsst ihr leider darauf verzichten, weil wir haben festgestellt, dass das, was gerade in aller Munde ist, nicht auf unserem Tisch war. Und dementsprechend fällt es uns schwer, da jetzt zu orakeln.
Ja, außerdem, sag ich mal, das mit dem Orakeln. Wir bringen eine Sondersendung, wenn wir die Nominierung wissen, dann gehen wir über die Nominierung drüber und sagen euch auch mal unsere Meinung
dazu. Ja, also es kommt natürlich auch noch dazu, dass wir aufgrund der ganzen Hochzeitsvorbereitung dieses Jahr noch wenig gespielt haben und auch weniger neue Spiele gespielt haben und dementsprechend gar nicht so tief in der Materie sind, dass wir jetzt hier uns wirklich orakelfähig fühlen.
Ja, wobei, also wenn ich mal hier über die Golden Geek Awards, die haben wir ja, ganz viele davon haben wir gespielt.
Ja, aber ich habe mir jetzt so ein paar Orakel-Videos von anderen angeguckt und habe gedacht, Mist, die Titel sagen mir zwar zum großen Teil schon was, aber das sind alle alle Spiele, wo wir uns entschieden haben, gucken wir uns erstmal nicht an.
Ja, auf jeden Fall der Zwei-Spieler-Gewinner für den Golden Geek Award ist Toy Battle. Finde ich ein super Spiel. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das beim Spiel des Jahres auftaucht.
Ja.
Damit fangen dann doch wieder das Orakeln an. Das beste Artwork und die beste Präsentation hat gewonnen The Old King's Crown. Da warte ich drauf, das habe ich vorbestellt. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das ist.
Ja.
Ja. Dann das beste kooperative Spiel hat gewonnen The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship. Das haben wir gespielt. Haben wir aber noch kein Review zu gemacht, weil dann müssen wir noch ein bisschen öfters spielen.
Das ist das Pandemic.
Genau, ne? Ist das Herr der Ringe-Pandemic mit diesen ganz witzig kleinen Figürchen.
Ja, und also diesen wundervollen Nazgul, die einem ständig die Sicht nehmen.
Ja, also auf, gut, es ist.
Und die ständig umkippen.
Die Nazgul sind auch okay, aber für diese kleinen Armeespielfiguren hätte man eigentlich dem Spiel so eine kleine Pinzette beilegen sollen.
Ich hatte mit der Pinzette wäre es noch schwieriger.
Ja, ist auf jeden Fall nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren, weil die könnten diese Figuren einatmen.
Ja, genau. Also da ist, glaube ich, auch ein entsprechender Verschluckhinweis auf der Verpackung.
Dann hat die beste Erweiterung gewonnen, SETI Space Agencies. Das habe ich auch auf meiner Einkaufsliste für
Berlin. Ich wollte gerade sagen, die haben wir noch nicht.
Die haben wir noch nicht, aber die kommt ins Haus auf jeden Fall.
Ja, das nächste beste Partyspiel haben wir ja gerade rezensiert, beziehungsweise einen Ersteindruck. Wir haben keine vollständige Rezension gemacht, weil wir haben es zu wenig dafür gespielt. Aber wir haben einen Ersteindruck zu Hot Streak euch auf den Kanal gelegt. Und das hat hier tatsächlich den Best Party Game Preis gewonnen.
Hot Streak könnte ich mir auch gut beim Spiel des Jahres vorstellen, weil das halt wirklich krasses Get-Together ist. Ja? Also dieses Spielgefühl am Tisch ist auf einer ganz anderen Ebene wie bei anderen Spielen.
Ja.
Gucken wir mal. Ja, dann das beste Print-and-Play, Dungeons of the Oakdale. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist ein Print-and-Play, haben wir nicht gespielt. Wissen wir nicht, was es ist. Das beste Solospiel, Vantage. Das ist auch, die deutsche Version habe ich vorbestellt.
Ist das nur ein Solospiel oder ist das auch ein Solospiel?
Das ist auch ein Solospiel.
Dann habe ich das richtig in Erinnerung.
Ja, das kannst du auch mit mehreren Leuten spielen, aber das kannst du eigentlich jedes Solo-Spiel mit mehreren Leuten spielen. Ja. Also ich meine,
wenn du ein reines Solo-Spiel mit mehreren spielst, heißt das, du diskutierst und entscheidest gemeinsam.
Ja, ja. Ja.
Es gibt ja auch Spiele, die durchaus einen Solo-Modus haben, du aber trotzdem dann gegeneinander zum Beispiel spielst, wenn du mit mehreren spielst.
Ja, also das Vantage in Deutsch sollte ja jetzt demnächst auch kommen.
Okay.
Ja. Da bin ich schon auch gespannt drauf. Das ist auch ein richtiger Brecher anscheinend.
Ja, dann haben wir eine Doppelnominierung, weil das beste thematische Brettspiel ist nochmal The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship.
Ja, sieben Oscars für sowieso.
Ja, genau. Ja.
Das beste Wargame hat Star Wars Battle of Hoth gewonnen. Nee, ich sag mal so, das ist, das ist ein gutes Spiel. Und das Spiel, also das Spielsystem ist über alles erhaben, finde ich. Ja,
weil es ja auch einen geheiligten.
Ja, es ist ein Command and Colors Spiel.
Genau, Command and Colors.
So, aber ist es wirklich das beste Wargame? Ich glaube, da gab es bessere Wargames in 2025. Aber die sind natürlich nicht so breitenwirksam, sag ich jetzt mal, ja.
Ja, so mit dem Star-Wars-Thema hat man natürlich noch mal eine ganz andere Awareness bei der Brettspiel-Community, als wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Chinesen gegeneinander antreten lässt oder irgendwas im Pazifik auskämpfen lässt.
Ja, also wenn man zurückguckt, was die Wargames in den letzten Jahren gewonnen haben, dann findet man hier, Moment, da muss ich mal kurz gucken, 2024 hat ARX gewonnen.
Mhm.
2023, 2022 und 2021 haben verschiedene Varianten von Undaunted gewonnen.
Okay.
Die ich auch so eher in die breite Spielerkategorie werfen würde. Ja, also das ist schon. Und 2020 hat Imperial Struggle gewonnen, sehr verdient. Und dann davor wieder Undaunted. Also, und davor war es 878 Vikings. Das haben wir auch entstehen. Da sind schon so ein paar richtige Wargames dabei, wie Imperial Struggle, aber im Großen und Ganzen ist das immer tatsächlich so ein Wargame, in Anführungszeichen, was so ein bisschen mehr breitenwirksam ist.
Okay.
Was ja auch okay ist. Ich meine, das sind ja Gateway-Spiele, ja. Und das Battle of Hoth ist eindeutig ein Gateway-Spiel. Das ist ein Spiel, das man mit den Kids spielen kann auch. Ja, das ist super einfach. Und dann kann man sagen, okay, wenn ihr das irgendwie cool findet und wenn ihr dieses Spielkonzept cool findet und diese Hexfeld-Sachen gut findet, dann kann man damit aufbauen und kann sagen, okay, guck mal, es gibt hier noch, keine Ahnung, Battle Lore oder Es gibt ja auch ein Game of Thrones davon.
Ich wollte gerade sagen, ja. dann wechselt man vielleicht mal zu der Game of Thrones Geschichte und genau. dann kann man sich weiter vorantasten. Muss
ja nicht gleich mit dem Zweiten Weltkrieg anfangen.
Genau. Ja, und dann da freue ich mich ja ganz besonders drüber, über das letzte auf der Liste.
Ja.
Das Heavy Game.
Eins unserer Top-Spiele vom letzten Jahr.
Es ist gerade mein absolutes Lieblingsspiel.
Ja, Galactic Cruise.
Könnten wir mal wieder spielen.
Hat das Heavy Game of the Year gewonnen. Verdient.
Ja, ich mag das sehr.
Ja. Dann haben wir noch eine Verlagsmeldung von Osprey Games. Osprey Games ist ja einer meiner Lieblingsverlage. Die bringen die Undaunted-Serie raus beispielsweise. ja. Und die haben immer ganz viele coole Sachen, wie dieses Order of Command zum Beispiel. Das ist auch von denen. Total coole Sachen machen die. Das ist auch deswegen, weil die so ein, das ist so ein zweigliedriger Verlag, der hat auf der einen Seite so Hardcore-Tabletops und so historisches Wargaming als Bücher, ja, wo es dann halt tatsächlich nur ein Anleitungsbuch gibt und die Figuren musst du irgendwas selbst besorgen. Und es hat so ein Brettspielsparte, wo es halt so Sachen gibt wie Undaunted beispielsweise. Die haben aber jetzt leider angekündigt, dass ihr Besitzer, nämlich Bloomsbury Publishing, also das ist ein ganz, ganz großer Verlagskonzern, ich glaube, britischer, die haben angekündigt, dass sie die Brettspielsparte verkaufen wollen. Das heißt, der Brettspielteil von Osprey Games wird an irgendjemand anderen verkauft. Das ist nicht klar, an wen. Sie haben es einfach gesagt, sie wollen das verkaufen und sie wollen da nicht weitermachen. Alles, was im Moment noch in der Pipeline ist, das wird noch rausgebracht. Das heißt, es gibt jetzt auch einen Stand von denen auf der UK Games Expo, wo es auch ein paar Neuigkeiten gibt von denen. Aber die werden wahrscheinlich dann nicht mehr auf das Spiel sein, was sehr traurig ist, weil das immer so mein Stand war, wo ich auf jeden Fall vorbeigelaufen bin und mir das auf jeden Fall angeguckt habe.
Ja, definitiv. Die haben auch coole Sachen rausgebracht.
Ja, unter anderem Undaunted, ne? Und da suchen sie jetzt einen Käufer für. Sie machen halt keine neuen Sachen mehr. Das heißt, es werden keine neuen Undaunted mehr geben, es wird keine neuen anderen Spiele mehr geben und sie suchen jemanden, der das Ganze übernehmen kann.
Wobei ich mir da gerade nicht sicher bin, weil in dem Text steht, in Zukunft werden Wargames und Rollenspiele den Kernstück unserer Veröffentlichung
bilden.
Ja, damit
meinen die aber explizit Wargames im Sinne von den Hardcore-Wargames, die es nur als Bücher gibt.
Also, okay.
Ja, das haben sie auf jeden Fall gesagt.
Ja, also Brett- und Kartenspiele demnächst nicht mehr.
Ja. Schade, schade, schade. Weil das war immer so ein muss hin.
Ja, aber vielleicht, das ist ja die Aussage, es wird verkauft, vielleicht muss man dann ja einfach nur woanders hin. Ja,
und Asmodee ist schon in den Startlöchern, um Undaunted aufzukaufen. Naja, also das wäre natürlich das Schlechteste, wenn sie irgendwie sagen würden, sie kaufen die einzelnen Spieleserien auf.
Oder so. Ja, das wäre doof.
Ja. Übrigens gibt es das neue Undaunted Callisto jetzt in der Spieleschmiede, wo ich mich dagegen entschieden habe, das zu unterstützen, aus gegebenen Gründen. Und lieber darauf warte, dass es dann irgendwann im Retail erscheint. Gut.
Ja, die Spieleschmiede hatte uns geärgert.
Ja. Gut, dann das war's schon. Mehr News haben wir für diese Woche nicht. Ich hoffe, dass viele News kommen, wenn die UK Games Expo startet.
Ganz einfach. Ihr musstet uns nicht so lange zuhören. Das heißt, ihr habt mehr Zeit, selbst zu spielen. Deswegen sagen wir, habt eine tolle Zeit.
Ja, und wir gehen jetzt zurück und gucken noch Battlestar Galactica.
Habt ihr eine schöne Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.